Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich hier predigen kann in Hannover. Wir waren gestern auch noch abends schön essen und dann kam ein unglaublich toller Wolkenbruch. Also dachte, es ist wirklich sehr schön hier. Ja, und es hat mir wirklich gefallen. Ja, und wir haben ein schönes Thema heute. Es ist schon angedeutet worden, der Schatz im Pappkarton. Sie werden sich wundern, was ist das denn? Ja, der Schatz im Pappkarton oder anderes Bild, der kostbare Wein in der Plastikflasche. Und wenn ich Ihnen den Text vorlese, den Predigtext, dann werden Sie verstehen schon, was das so meint. Ich lese aus 2. Korinther 4, 6 bis 7. Denn so wie Gott sprach, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit erleuchtet. Diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen, damit die Kraft, die in uns wirkt, nicht von uns stammt, sondern Gottes überschwängliche Kraft ist. Denn von allen Seiten bedrängen uns Schwierigkeiten, aber dennoch werden wir von ihnen nicht überwältigt. Wir sind manchmal ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber der Herr ist bei uns. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Worte der Heiligen Schrift, Worte Gottes. Mein erster Punkt, das helle Licht in den Herzen. Das Thema Theologie, das Thema Heiliger Geist ist ja so ein bisschen ja, in unserer Kirche, auch in der Theologie, unterbelichtet. Früher genügte es, irgendwie mit der Kirche zu glauben. Aber heute brauchen die Menschen eine persönliche Vergewisserung, einen persönlichen Zugang und auch eine ganz persönliche Erfahrung. Ja, Gott gibt es und seine Liebe berührt mein Herz. Und es war ein großer Theologe, wahrscheinlich, also einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts, katholischer Theologe Karl Rahner, der hat in den 60er Jahren ein Wort gesagt, ein prophetisches Wort, dessen Bedeutung wir heute erst so richtig erkennen. Also ich zitiere: Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Jetzt dürfen Sie nicht über den Begriff Mystiker erschrecken. Das ist in der katholischen Theologie überhaupt ein ganz normaler Begriff. Und Karan erklärt es ja hier, einer, der etwas erfahren hat. Also Mystiker ist einer, der irgendwie Gottes Erfahrung gemacht hat. Der weiß ja, Gottes Liebe hat mein Herz, ich habe das schon mal gespürt, Gott ist da. Der Heilige Geist berührt mein Leben. Gott hat schon mal zu mir gesprochen in meinem Herzen. Wenn das alles Ihre Erfahrung ist, dann sind Sie ein Mystiker. Und ich bin mir sicher, dass einige Mystiker hier in diesem Raum sind. Wahrscheinlich sogar ein paar mehr, als man denkt. Ja. Also wir brauchen heute eine persönliche Vergewisserung des Glaubens. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil mein Weg zum Glauben war auch über der Vergewisserung. Ich bin sozusagen ganz normal evangelisch, bin also in Sachsen, ich bin also bekennender Ossi. Und ich bin in Sachsen aufgewachsen, auf einem sächsischen Dorf, relativ volkskirchlich noch. Und ich habe gemerkt, also im Kindergottesdienst, das Christentum fand ich klasse, Jesus fand ich klasse. Es gab nur ein Problem. Wissen Sie welches? Es war alles immer 2000 Jahre her. Was mindestens 2000 Jahre. Was Gott getan hat, ja, die Wunder, die er gewirkt hat in der Wüste an seinem Volk Israel. 3000 Jahre her. Jesus, der die Blinden sehend machte, die Lahmen gehen, sogar Tote hat er auferweckt. Alles war immer 2000 Jahre her. Und so empfand ich die Predigt und die ganze Verkündigung der Kirche. Man erzählte immer das, was früher war. Und ich saß ja, als Teenager in der Kirchenbank Hungrig nach Leben, hungrig nach Gewissheit. Ist das mit Gott wirklich wahr? Um uns herum die atheistische Staatsdoktrin, es gibt keinen Gott. Und dann das Christentum, ja, es gibt Gott, aber Pech gehabt, Junge, das war früher so. Das war wirklich ein Problem für mich und ich dachte, Mensch, ja, also ich fand da irgendwie keinen Zugang dazu. Und dann, ja, Gott hat aber anscheinend den Hunger in meinem Herzen gesehen. Und da war so dieser Jugendgottesdienst und ich ging in den Jugendgottesdienst und unser Jugendpfarrer damals, Klaus Vogt heißt er, ja, lebt noch, toller Typ. Klaus Vogt, unser Jugendpfarrer, er predigte genau das Thema. Er predigte über das, also, ja, er hielt eine Predigt nur für mich, dachte ich. Dabei kannte er mich gar nicht. Und sprach er das Thema Jesus lebt. Jesus lebt und erzählte darüber, wie Jesus, wie der Heilige Geist das Leben von jungen Menschen prägt, verändert, dass sie frei werden, dass sie rauskommen aus Sinnlosigkeit, aus Gleichgültigkeit, aus Gewalt, aus Drogen und so weiter. Und ich dachte, wow, und ich habe zugehört, ja. Meine Augen wurden immer größer, meine Ohren auch. Und ich dachte, was? Das mit dem Christentum, also, das hast du doch gar nicht verstanden. Das, ne? Du musst da mal ganz neu drüber nachdenken. Also, es hat mich irgendwie so ergriffen, dass ich hinterher zu dem Pfarrer ging und sagte, ja, ihn erstmal gedankt habe und habe ihm gesagt, wie wird das Teil meines Lebens? Weil für mich ist das ganze Christentum immer so lange her. Ich weiß auch nicht wirklich, ob das stimmt. Und da sagt er, du brauchst eine Vergewisserung. Du brauchst, dass Gott dein Leben berührt. Ja, ich sagte, ja, soll er bitte machen. Er hat gesagt, das ist ganz einfach. Ja, pass auf. Ja. Wir beten zusammen. Ja. Du vertraust dein Leben Jesus Christus an. Und ich bete mit dir und ich lege dir die Hände auf, dass du den Heiligen Geist empfängst. Das erschien mir irgendwie logisch. Wir haben uns zusammen hingekniet. Genau das ist passiert. Ja, ich habe gebetet, mein Leben Jesus anvertraut. Er hat mich gesegnet. Ja, ich habe gebeten, dass Jesus in mein Leben kommt, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Und dann, ich weiß noch, an diesem Abend, es war schon spät Abend, ich bin leicht wie eine Feder und irgendwie glücklich zu Bett gegangen. Und am nächsten Morgen kam ein Jubel in meine Seele. Und es war, als ob jemand einen Schalter in meinem Herzen umgelegt hat. Und ich wusste, Gott ist da. Das ist diese persönliche Vergessung. Ich wusste, das Evangelium ist wahr, das Evangelium hat Kraft, Jesus lebt, er ist heute da und er ist für dich da und seine Liebe erfüllt dein Herz. Und auf einmal wurde etwas, was immer nur 2000 Jahre alt war, wurde Teil meines Lebens. Und das hat mich irgendwie, es hat mich so begeistert und ich dachte, Mensch, das ist genau das Problem in der Kirche, dass viele Leute da sitzen und sich fragen, vielleicht stimmt das wirklich? Weil sie nie durchgebrochen sind zu einer persönlichen Vergewisserung. Sie sind positiv, sie finden Jesus toll, aber es ist zu weit weg von ihrem Leben. Wir haben nicht wirklich verstanden, was die Auferstehung Jesu bedeutet und was Pfingsten bedeutet, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir haben in unserer Kirche ein Defizit an Gotteserfahrung. Und ja, es ist mir ein Herzensanliegen, dass Menschen das erkennen. Jesus ist da und seine Liebe ist erfahrbar und sie bewegt uns und sie kann uns auch frei machen von allerlei Dingen, die unser Leben kaputt machen. Und da sind wir, Sie werden fragen, und was hat das jetzt mit meinem Predigtext zu tun? Ja, genau das Thema. Gott hat ein helles Licht in unsere Herzen gegeben, schreibt er hier ein, ja, so heißt es, so Luther übersetzt es mit einem hellen Schein. Ja, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit erleuchtet. Das habe ich genau gebraucht, nicht nur zu hören, sondern dass es leuchtet in meinem Herzen. Wirklich gläubig werde und dass ich das Evangelium verstehe und nicht nur verstehe, sondern dass ich anfange, es zu teilen. Ich weiß noch, mich hat das damals so begeistert und ich war mit einem jungen Pfarrer, das war gerade seine erste Pfarrstelle, ich war Teenager, ich war 17 Jahre alt und mich hat das so begeistert und er fragte mich, hast du nicht Lust auf meine Jugendfreizeit mitzukommen? Und ich war so begeistert, dass ich gesagt, ja, ich komme noch mit, wenn ich die Bibelarbeiten halten darf. Ich war gerade mal, war vielleicht ein Viertel oder ein halbes Jahr nach dieser Erfahrung da im Sommer und sagte, kannst du gerne machen. Und ich habe das, ich habe die Bibelarbeiten über die Bibelstellen, die mir gerade besonders zugesprochen haben, habe ich mit denen Bibel gelesen und die waren ja fast alle mein Alter. Und das Faszinierende ist, dadurch, dass ich einer von denen war, sind auf dieser Freizeit ganz viele zum Glauben gekommen. Und mein Pfarrer damals, der wunderte sich bloß und sagte, Mensch, ja, könntest eigentlich Pfarrer werden, da hast du offensichtlich eine Begabung. Ja gut, also das ist sozusagen, ja. Und unser Text sagt, Gott hat einen hellen Schein als etwas Kostbares in unser Leben gegeben. Und Paulus gebraucht ein sehr schönes Bild. Der Schatz in irdenen oder tönernen Gefäßen. Ich habe da übersetzt, ja, Schatz, irdenen Gefäß. Das könnte auch sein, der Diamant im Pappkarton. Oder, ja, der Wein in der Plastikflasche. Und dann habe ich darüber nachgedacht und finde eigentlich, das ist ziemlich hintergründig, dieses Bild. Es bedeutet nämlich etwas, weil wir haben nämlich ein Problem. Viele bleiben beim Karton stehen, sie sehen nicht das, was leuchtet, sie sehen nicht das herrliche Licht, die Herrlichkeit im Christentum. Sie sehen nicht auch das Licht in unser Leben, sondern sie schauen nur auf die Pappschachtel und sagen, ja, 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 das ist aber nicht schön. Das sieht aber komisch aus. Sie schauen auf uns und merken vielleicht, Mensch, die sind gar nicht toll. Und in der Tat, ich habe so manchmal wirklich den Eindruck, dass eine Gemeinde, eine Ansammlung von seelisch missbrauchten und emotional unstabilen Menschen ist. Menschen, ganz normale Menschen, die vielleicht schon dutzende Male auf die Nase gefallen sind, in deren Leben es Brüche gibt, vielleicht eine Scheidung. Frauen, die in der Ehe übergangen worden sind, verachtet und missbraucht. In der Gemeinde gibt es Menschen, die mit einem süchtigen Ehepartner oder Kindern leben. In der Gemeinde gibt es notorische Sünder. Es gibt aber auch die Neubekehrten voller Energie und Eifer. Es gibt die Weisen, die seit vielen Jahren in Treue mit Gott leben und Weisheit ausstrahlen. Also mal ganz realistisch, wir sind so eine Ansammlung von Menschen, so ist Kirche. Das sind nicht immer wir sind nicht perfekt und so. Und die Leute sehen uns und vielleicht sehen das auch normal und unsere Brüche und unsere seelischen Verletzungen. Sie sehen den Pappkarton, das irdene Gefäß. Aber sie sehen nicht den Diamanten. Menschen lehnen das Christentum ab, weil sie nur die Pappschachtel sehen. Und dann kommt so ein Spruch, den ich gar nicht meine. Ich kenne es von unzähligen Gesprächen. Wenn mir Leute erklären, warum sie nicht mehr glauben oder warum sie nicht mehr in der Kirche sind, geht manchmal der Satz so los. Ja, ich kannte da mal einen Pfarrer. Da kommt irgendeine schräge Geschichte. Über einen Pfarrer, der vielleicht Alkoholiker war oder unfreundlich. Sie kennen das, solche Geschichten. Und ich sage immer, oh, wie blöd ist das denn eigentlich, so etwas grandios Wunderbares wie Jesus Christus abzulehnen, weil es da so einen schrägen Pfarrertypen gab. Und ich sagte, meine Güte, ich habe schon so viele komische Pfarrer kennengelernt, ich dürfte schon lange kein Christ mehr sein. Oder wenn ich habe ja Theologie studiert, oder wenn ich mal an meine Professoren denke, an einige, ja, die langweiligsten Predigten in meinem Leben habe ich von meinen Professoren gehört. Also es gibt viele Gründe, warum ich lange schon kein Christ mehr sein könnte. Aber ich bin begeistert, weil ich schaue auf Jesus und ich schaue bei den Christen. Ich versuche das zu entdecken, nämlich den Diamanten, das Licht Gottes in ihren Herzen, den Heiligen Geist, das Wunderbare, den Glauben, den Gott in uns hineingelegt hat. Ja. Es gibt Menschen, die haben eine große Begabung, die Fehler der Christen ans Licht zu zerren. Schauen Sie mal, so sieht das aus. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Beispiel, ich war bis vor kurzem Pfarrer an der Kirche Martin Luthers. Ja,
Mutterkirche der Reformation, da habe ich viel auch mit, ja, mich mit Luther auseinandergesetzt und sowas. Und, ja. Und bei Luther ist genau das Gleiche. Ja, wir schauen Luther, toller Typ, tolle Sachen gemacht. Und auf einmal entdecken wir mehr so am Ende seines Dienstes, Luther war ein Judenhasser. Und wir schämen uns. Und wir sagen, gebt mir einen fehlerlosen Luther. Aber es gibt keinen fehlerlosen Luther. Und dennoch leuchtet, also dennoch befindet sich in diesem Pappkarton Martin Luther ein Diamant. Der Heilige Geist. Das wunderbare Evangelium. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, wo es nicht menschelt, wo es nicht knittert. Das ist ganz normal. Am Anfang vielleicht, also gerade wenn Leute neu zum Glauben kommen, am Anfang ist alles toll, da fühlen sie sich geliebt und sagen, ach, Gemeinde ist so toll. Und dann lernen sie die Leute kennen und dann bekommt der Lachs so ein paar Kratzer. Weil man mitkriegt, oh, das sind auch bloß Menschen. Und die haben Fehler, die sind egoistisch oder komisch. Oder haben irgendwie komische Eigenschaften. Ja. Und wer lange in der Kirche ist, der weiß, es gibt da Sünde, Niederträchtigkeit, komische Leute, bösartige Leute, auch das. Dietrich Bonhoeffer, ja, keine Predigt ohne Bonhoeffer, ja, tolles Zitat von ihm. Er sagt, wer sein Bild von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde als solche, der zerstört sie. Wer sein Bild von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde als solche, der zerstört sie. Warum? Weil er immer nur das Negative ist. Der hat so ein Idealbild im Kopf, was nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und er wird jede Gemeinde schlecht reden. Ich kenne diese Leute. Jede Gemeinde, gerade in so einer Stadt wie Berlin, ich bin ja Berliner, da gibt es so Christen, die sind schon in der 11. Gemeinde. Ja, und in jeder, so am Anfang war es toll und dann nach einem halben Jahr merken sie, die Gemeinde besteht aus normalen Leuten und dann, weil sie aber so ein Bild haben, sie suchen die vollkommene Gemeinde, bloß genau, um die vollkommene Gemeinde zu finden, musst du tot sein, die gibt es hier eben noch nicht. Okay, ja. Und dann habe ich auf Jesus geschaut, ich bin ja ein Fan von Weihnachten, ich bin ja ein ganz Jahres Weihnachtschrist, weil ich mich so freue, dass Jesus gekommen ist. Und da schaue ich auf das Kind in der Krippe und da sage ich mir, ja, der Sohn Gottes, das Licht Gottes, Gott selber, eingewickelt in eine schlechte Verpackung. Wissen Sie, was die schlechte Verpackung ist? Die Windeln, da steht sogar drin in dem Evangelium, das Kind ist ja Jesus in Windeln gewickelt, da steht Windeln gewickelt drin. Also, selbst da drin, und man könnte sagen, oh, gebt mir einen anderen Christus, aus dem die Gottheit aus allen Knopflöchern leuchtet. Stattdessen ein kleines Kind, das schreit, das die Hosen voll macht und das getragen werden muss und das ernährt werden muss, um nicht zu verhungern. So kam Gott in diese Welt, er wurde einer von uns. Dann geht es weiter, da heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Jetzt mal bei der Luther-Übersetzung. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und ich lese den Text und ich sage, steht da wirklich haben? Müsste da nicht eher stehen suchen? Nein, es steht haben da. Wir sind nicht Schatzsucher, sondern Schatzbesitzer. Schatzfinder, Menschen, die den Schatz gefunden haben. Das heißt, es bedeutet, es gibt eine Gewissheit des Glaubens, die einfach begeistert. Und ich finde es immer komisch, wenn sie sagen, sind Sie Christ? Und dann tun so Leute ganz knittrig und sagen, ja, ich versuche es. Oder ich versuche es immer wieder neu zu ergreifen. Oder so irgendwie. Ja. Aber sie können nicht sagen, ja, denn ich gehöre zu Jesus Christus, sondern das wird immer alles irgendwie so komisch. Ja, ich zum Beispiel, ich weiß, dass ich verheiratet bin. Und wenn mich jemand, sind Sie verheiratet, dann sage ich nicht, ich hoffe es. Ich versuche es. ich ergreife es täglich neu. Das würden Sie bestimmt ganz komisch finden, oder? Ja, und deswegen steht hier haben. Denn Gott hat uns beschenkt mit etwas ganz Kostbaren und Beglückenden, nämlich seine Gegenwart in unserem Leben, in unserem Herzen. Und dieser Schatz ist uns nicht einfach so gegeben, sondern er bewirkt etwas, nämlich Kraft. Vers 7, diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen, damit die Kraft, die in uns wirkt, nicht von uns stammt, sondern Gottes überschwängliche Kraft ist. Und dann steht, ihr bekommt die Kraft, aber wofür eigentlich? Und das steht nämlich auch da, ich lese weiter, Vers 8, denn von allen Seiten bedrängen uns Schwierigkeiten, aber dennoch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind manchmal ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber der Herr ist bei uns. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Kraft wofür? Wir haben es gehört. Kraft für Schwierigkeiten, für ein Leben in Verfolgung, in Ablehnung. Sind wir denn in einer Verfolgungssituation? Nein, eigentlich haben wir es ziemlich gut. Ich komme ja aus dem Osten und ich bin aufgewachsen. Wir waren nicht verfolgt, aber wir waren diskriminiert. Wir wussten, wir gehören hier zu den Doofen, zu den Zurückgebliebenen, zu den Ewiggestrigen, zu denen, die nicht richtig nachdenken können. Das war unsere Situation. Und heute habe ich so das Gefühl, wir bekommen hier in Deutschland langsam wieder ostdeutsche sozialistische Verhältnisse. Das heißt, der Wind weht uns entgegen, zunehmend in den Medien. Wir werden lächerlich gemacht, wir werden ausgegrenzt oder wenn wir uns wirklich zur Wahrheit bekennen, werden wir verlacht, nicht ernst genommen, für naiv gehalten, wir werden vielleicht sogar gemobbt. Das beginnt unsere Erfahrung zu werden. Und was brauchen wir? Die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben es gut, es ist keine Verfolgung. Ein bisschen ausgelacht oder gemobbt zu werden, ja, das ist nichts im Vergleich zu Paulus, der gesteinigt oder ausgepeitscht wurde. Oder Christen damals, denen man alles wegnahm, ihren gesamten Besitz und so weiter. Das heißt, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um aufzubrechen in der Kraft Gottes, um munter und fröhlich Christus zu bekennen in einer Welt, die das vielleicht gar nicht hören will. Aber die Welt braucht Jesus, den Erlöser, der uns anschließt an die Liebe und die Kraft Gottes, sodass sie Teil unseres Lebens, Teil unserer Erfahrung wird. Und Gott möchte uns gebrauchen. Er gibt uns seine Kraft und die Gewissheit des Glaubens, damit wir die Freude, die Gewissheit, die Geborgenheit des Evangeliums, die Geborgenheit in Gott durch Jesus weitergeben an alle. Und das ist heute so nötig, nötiger als je zuvor, denn die Sehnsucht nach Orientierung in einer komplizierter werdenden und bedrohlichen Wirklichkeit wächst. Die Menschen sehnen sich danach. Ich merke es, wir merken es viele. Ich war kürzlich auf so einer Tagung in Berlin, da waren die ganzen Pastoren, vor allen Dingen Gemeindegründer da und sie alle sagen, die Offenheit wächst. Und es hängt damit zusammen, Krisenzeiten waren schon immer Blütezeiten für die Kirche. Das kann man durch die Geschichte hindurchgehen. Und die Menschen heute, sie fragen, wer bin ich? Was ist meine Identität? Wer bin ich als Mann? Wer bin ich als Frau? Oder bin ich das überhaupt? Bin ich ein binäres Wesen? Die Frage nach Sinn, nach Wahrheit, nach Zukunft sind präsenter denn je. Die Sehnsucht boomt nach geistlicher Erfahrung und nach Gemeinschaft. Und liebe Freunde, das ist unsere Kernkompetenz. Darum lasst uns aufbrechen. Zusammen mit unserer Pfarrerin, mit unserem Pfarrern, zusammen in unserer Kirche. Lasst uns aufbrechen und die Liebe Gottes ereignen. Denn Jesus ist mit uns. Seine Liebe und seine Kraft wohnt in unseren Herzen. Und wir sollen es ausstrahlen in diese Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.